In 3, 2, 1. Nein, das soll ich nicht sagen.
Eine super Geste, um in die erste Spezialsendung von Insert Nerd Science Recorded on Tape zu starten. Zweite Folge im 2019. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie viele wahrscheinlich andere auch. Was waren denn eure Lieblingsfilme in 2018? Und wir haben uns gedacht, reisen wir doch mal in der Zeit zurück, gucken wir alle Filme nochmal, die es in 2018 gegeben hat, an und machen ein innovatives Ranking.
Top 10.
Die Top 10-Liste. Ich habe meine 10 Lieblingsfilme mitgebracht. Alex zu meiner Rechten hat seine 10 Lieblingsfilme mitgebracht. Wird es ein Blutbad, werden wir uns in die Arme fallen und einfach nur laut schlurzen.
Ich hoffe auf beides.
Vielleicht auch das. Ich würde es wie immer nicht verpassen. Bleibt dran, es wird ganz großartig.
Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Insert, dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Neben mir hat sich wieder eingefunden der liebe Ronny.
Lieb, danke dir. Großartiger Alex.
Du bist am Anfang der Folge, noch bist du lieb.
Ja.
Ja, wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet, aber bevor wir loslegen, das Jahr ist immer noch frisch, ne? Zweite Episode. In der ersten Episode hatten wir relativ viel zu berichten. Mhm. Ich würde gerne nochmal erinnern. An dem üblichen Housekeeping hat sich nichts geändert. Ihr findet uns auf Social Media unter NSRT Podcast oder dem Hashtag NSRT Podcast. Aber, wir haben jetzt nicht mehr nur noch Zuschauer, wir haben jetzt auch Zuhörer, denn ihr findet unseren Podcast jetzt auch als richtigen Podcast. Wo?
Spotify, iTunes oder schaut auf dem Link in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr alles gesammelt, wo ihr uns mit MP3-Feed oder ähnlichem abonnieren könnt.
Herrlich. So, und dann habe ich mir von dir noch sagen lassen, wir müssen den Store noch ein bisschen prominenter bewerben, wo ihr zum Beispiel dieses T-Shirt, das die Zuhörer jetzt nicht sehen können, das ich anhabe, käuflich erwerben könnt.
Ich würde eher sagen, Merch statt Store. Oder ist es ein richtiger...
Es ist ein Redbubble-Merch-Store.
Ja, okay.
Können wir uns darauf einigen vielleicht?
Vielleicht linken wir diesmal auch irgendwo den Verweis darauf, damit man nicht wieder groß davon spricht oder nichts findet. Wir strengen uns an.
Ja, einmal mit Profis und so. Mehr Kulpa. Ja, ich glaube, Housekeeping-mäßig war das alles, was mir auf der Seele brannte.
Ich fühle mich wohl.
Herrlich.
Wie gesagt... Allumfassender Link in der Videobeschreibung, da findet man nochmal alles, kann man sich alles durchklicken, abonnieren, Glöckchen drücken, kommentieren, genau wie auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter und Co. Wir stehen überall parat.
So.
So.
Ne? Wir splitten die Folgen ja immer, wir haben hier Zeitlimit, wollen die Zuschauer nicht zu lange hängen lassen und wir haben direkt in der zweiten Folge nach den Updates aus der letzten Woche. Und angeteasert auch, dass wir noch was Besonderes vorbereitet haben nach 2018. Ne? Wir sind immer noch im Januar 2019.
Ja, mehr Daten.
Ja, heißt, wir müssen unbedingt hier noch irgendwie die Top 10 raushauen.
Richtig.
Haben wir uns nicht nehmen lassen.
Das ist quasi die erste richtige Spezialfolge. Ne? Wir haben das mit Die Hard letztes Jahr ein bisschen probiert. Aber jetzt geht's mal hier richtig rund. Keine Review, also gar kein Film im Vordergrund, sondern ein buntes Potpourri an Filmen zusammengepackt. Vorweg, höchst subjektive Meinungen, die gleich folgen werden.
Oh Mann, wir müssen vorher direkt den Disclaimer raushauen. Ne? Ja, also natürlich, jede Top 10 höchst subjektiv, keine Frage. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen, vermutlich hat keiner von uns beiden jeden Film aus 2018 gesehen und du kannst natürlich nur in die Top 10 voten, was du halt gesehen hast, wo du eine Meinung zu haben kannst. Ne? Das bedeutet, im schlimmsten Fall könnte es sein, dass du Filme drauf hast, wo ich halt oder ich drauf habe, wo du sagst, habe ich nicht gesehen, kann ich gar nicht weiter zu sagen. Ne? Unabhängig davon, dass du vielleicht der Meinung wärst, dass es nicht in die Top 10 gehört.
Ja, wir haben uns ja immer schon ein bisschen vorher abgesprochen. Also ich glaube, die Schnittmenge wird nicht ganz so klein sein, behaupte ich jetzt mal. Auf jeden Fall, es ist ein Abriss von dem,
was... Geht es wieder mit den Thesen los?
Es ist auf jeden Fall nur ein Abriss, klar, von dem, was wir gesehen haben. Und ich habe nochmal geguckt, ich hatte jetzt circa 50 Filme auf der Liste von 2018. Das heißt, so circa ein Film pro Woche, nur von den Filmen, die letztes Jahr erschienen sind. Da standen wir, glaube ich, schon gut im Saft jetzt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Top 3 waren einfach, ja? Die Top 5 auch noch. Und dann hatte ich das Gefühl, es war fast nie schwerer, unabhängig jetzt vom Podcast, für 2018 sinnvoll eine Top 10 zusammenzubringen. Ich weiß nicht, wie sich's für dich angefühlt hat, aber Gefühl ist alles von 6 bis 30 bei mir so bis zu einem gewissen Grad austauschbar.
Na, ich muss ja sagen, ich habe selten so Filme wirklich gelistet und gesagt,
ist
schwierig.
Ja, finde ich auch, ne, über die Genre.
Und ich bin, glaube ich, mit meiner Top 10 jetzt auch nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich vielleicht sagen würde, ne, der Platz, das würde ich eher ein bisschen gefühlt, emotional ein bisschen höher ansiedeln. Ich habe es ganz einfach gemacht, ich habe eine Liste gemacht, habe blind den allen Punkten verteilt und dann habe ich es einfach mal sortieren lassen und geguckt, was bei rauskommt, und das ist jetzt das Endergebnis, was gleich zu hören und
gut, ist jemand
irgendwie auch zu sehen sein wird.
Wesentlich wissenschaftlicher herangegangen als ich.
Hier mit Graphen und tabellarischer Auswertung. Du wirst Augen machen.
Nicht gut. Ich habe tatsächlich es nach dem Bauch gemacht. Ich habe halt, wie gesagt, runtergeschrieben. Alles, was mir so eingefallen ist, was es auf die Liste verdient hätte. Habe das alles mit Notizen versehen. Und dann bin ich in mein stilles Kämmerchen, in mein Inneres.
Ach so.
Und ja, wie gesagt, dann kam halt, glaube ich, die Top 5 relativ schnell rum. Bei dem Rest habe ich mich unheimlich schwer getan, tatsächlich. Habe ich selber nicht mit gerechnet, aber es spricht ja auch so ein Stück weit für 2018. War ein hervorragendes Filmjahr, das kann man ja schon mal resümieren.
Ja, es gibt Leute, die behaupten was anderes.
Also ich persönlich, als ich die Liste vor mir hatte, hab ich gedacht, wow, das war ja nur 2018, wie du gesagt hast. Das ist schon enorm, weil alle Filme, die ich auf der Liste hatte, habe ich ja drauf geschrieben, weil sie es eventuell verdient haben. Und ich da ja, es war ja keine Liste der Filme, die ich gesehen habe, sondern nur schon aussortiert eigentlich.
Also bei meinen Top 10 ist es so, es war fast gar nichts dabei, wo ich gesagt habe, da habe ich mich im Vorjahr schon mega drauf gefreut. Sondern sind relativ wenige große dabei.
Oh boy.
Und dafür aber auch einige kleine Überraschungen.
Eieiei. Ging danach, als würde sich der Alex der Zukunft in die Nesseln setzen, perspektivisch.
Mal gucken, wo wir jetzt beide in den nächsten 30, 45 Minuten hinentwickelt werden.
Aber ist doch schön, dass ich ich habe dann die Blockbuster abgefackelt in meinen Top 10.
Ja, du hast ja gerade schon auf meinem Platz 10.
Eieiei.
Du konntest ja gerade schon einen Blick drauf werfen.
Ronny hat hervorragend die Tabs vorbereitet, sodass mich die Top 10 angesprungen hat, förmlich.
Deshalb würde ich sagen, oder fragen, wollen wir anfangen?
Wir wollen anfangen.
Wollen wir es wagen?
Das Herrliche ist ja jetzt, wir hatten überlegt, wie fangen wir denn an? Ja, wer legt los? Werfen wir eine Münze, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Das können wir uns jetzt sparen, weil
ich hab
Platz 10 gesehen, von daher darf Ronny gerne anfangen. Finde ich total super. Danke dir.
Soll ich anfangen? Unsere Top 10 2018.
Aber bitte.
Ich klicke direkt falsch. Naja, was soll's. Platz 10 bei mir, Hereditary.
Oh, ja. Kommt überraschend.
Wahnsinn, ne? Bam, jetzt ist es raus.
Ja.
Bin ich auch ein bisschen froh drüber, dass ich den jetzt aussprechen konnte, den Titel. Muss ich echt eine halbe Stunde vorm Spiegel stehen, mehrmals.
Ja, schöne Sprachübung übrigens.
Hat's bei mir, in die Top 10 geschafft, auf Platz 10. Ich kann ja ein, zwei Stichpunkte sagen, oder was es für mich bedeutet. Also Hereditary ist für mich, oder wenn man es bewerten will oder muss, ein Familiendrama, welches sich letzten Endes zu einem übernatürlichen Horrorfilm entwickelt.
Das ist richtig, ja.
Und was mir besonders gefallen hat, ist halt zum einen die Leistung von Toni Collette, die ja die Hauptrolle spielt.
Keine Frage.
Sich bewegt zwischen ruhigem Alltag, leiser Trauer und absoluter Selbstzerstörung. Was der Film für mich auch, was es daran besonders ausgemacht hat, ist zum einen die Kameraarbeit, die als Ganzes dem Film die ganze Zeit als, so eine visuelle Metapher aufdrückt. Ja, man hat diese Puppenhäuser, diese Modellhäuser, die sie da baut, und es ist immer wieder kehrendes Motiv in dem ganzen Film. Und dass bis auf ein paar wenige Ausnahmen das doch sehr in gekonnt innegesetzter Grusel für mich war.
Ja.
Also recht creepy auch zum Teil. Ein bisschen abgefahren, muss man sich drauf einlassen.
Ja.
Mhm,
ja.
Aber ansonsten eine sehr schöne Mischung, obwohl ich sonst gar nicht so der Horror- und Gruselfilm-Fan bin.
Mhm.
Und ja, also gerade die letzte halbe Stunde dann von dem Ding nimmt nochmal richtig Fahrt auf und die hat es dann für mich rausgeholt und so punktemäßig und vom Eindruck und wie mich der Film dann noch beschäftigt hat, mein Platz 10.
Mhm. Also meine Top 10 hat das nicht geschafft tatsächlich. Ich bin aber genau wie du nicht so der Grusel-Horror-Gucker, wobei das natürlich auch nur so halb auf den Film jetzt hier zutrifft.
Mhm.
Handlungsmäßig würde ich jetzt skippen, ne? Wer ihn nicht gesehen hat, muss er halt nachholen oder einfach vielleicht erstmal einen Trailer gucken.
Genau, wir verlinken die Trailer in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch alles nochmal direkt in Kurzform geben.
Ich fand, er hatte ein paar Längen. Mhm. Ich fand, er war ein Ticken zu lang, hätte ein bisschen, weil du sagtest, die letzte halbe Stunde nimmt Fahrt auf und ich weiß, dass die Erzählweise auch bewusst ruhig gewählt war. Ich fand auch, die Kameraführung war unheimlich, statisch ist vielleicht das falsche Wort, wobei einige statische Aufnahmen dabei waren, die auch von der Cinematografie sehr, sehr hübsch waren, fand ich, von der Bildaufteilung. Ich weiß auch nicht. Also ich bin auf jeden Fall mit so einem What the aus dem Film rausgegangen. Das hat auf jeden Fall geschafft. Aber in typischer Horrorfilm-Manier ist das Ende für mich immer so unbefriedigend.
Ja?
So diese pseudo-offenen Enden. Das ist jetzt kein Spoiler, nicht wirklich. Jeder hat schon mal einen Horrorfilm gesehen. Ob das jetzt Freddy ist, der auf einmal wieder, jetzt ein blöder Vergleich, ich weiß, um die Ecke kommt halt. Es gibt auch eine Handvoll Horrorfilme, die einfach mal, es müssen ja nicht unbedingt ein Happy End sein, aber ein ordentliches Ende haben halt. Ne? Mhm. Nicht dieses, alles wiederholt sich, alles ist zyklisch und das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, es ist ein hervorragender Film. Ich unterschreibe alles, was du gerade aufgezählt hast.
Ah, dankeschön.
Was ist in deine Top Ten bringt, das war alles da. Ich habe nicht so viele Horrorfilme gesehen. Ne? Wir haben beide wahrscheinlich nicht, weil es eben nicht so unser Genre ist.
Richtig.
Und von daher, ja, ist er vermutlich der beste Horrorfilm des Jahres, möglicherweise. den ich gesehen habe.
Okay.
So, ne? Weil mir fällt jetzt nämlich ad hoc gar nichts weiter ein, was so in die Kerbe legt, um ehrlich zu sein, glaube ich.
Ja, wir können mal gucken, was noch so kommt.
Ja, wegen mir.
Was hat's denn bei dir gerade so noch geschafft?
So, dann werde ich
deine
jetzt mal
Top 10.
Ja.
Er zückt das Handy.
Yes, muss scrollt. Ich machen. Ja. A Star is Born. Ja. Tatsächlich.
Kann der nicht gehen? Habe ich ja schon wieder eine Träne gesehen?
Nein, alles gut, alles gut. Wo ist
gerade noch aus?
Wie
ist er los?
Ja. Auch hier, ja, es ist total super, wie wir hier mit den Top 10 anfangen, ist jetzt nicht pauschal unbedingt mein Genre. So Musik, Biopic-Sachen, ich meine in dem Fall jetzt hier fiktiv, nicht so wie bei Bohemian Rhapsody zum Beispiel, aber ja, er hat unheimlich viel Buzz gekriegt, ne, zum Release. International.
Also Aufmerksamkeit. Wohlwollenden Beifall.
Genau, so deswegen habe ich mir gedacht, gut, solltest du dir irgendwie halt tatsächlich halt mal noch geben. Und ich muss sagen, tatsächlich, er hat mich irgendwie gekriegt. Und das liegt halt zum einen an einem hervorragenden Soundtrack, keine Frage, ne? Lady Gaga. Aber auch an der darstellerischen Leistung und an dem Drehbuch, das die Darsteller auch bekommen, in dem sie sich bewegen können, dass es unheimlich authentisch macht. Es fühlt sich halt tatsächlich an wie so ein biografisches Epos, so über einen längeren Zeitraum auch, wo du an die Figuren herangeführt wirst, dass ich auch durch eine tolle Kameraarbeit, auch da, Bradley Cooper hat ja auch Regie geführt, also nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regie, das ist immer so eine Sache, wo ich sage, Hut ab, wer das zusammenkriegt. Durch die Kameraarbeit bist du mittendrin, sehr nah dran. Und wie gesagt, dann gepaart das mit einem tollen Soundtrack, der dich dann halt da emotional connecten lässt, war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Und Das Ende, gut, da lässt sich drüber streiten. Es gibt halt eine Vorlage aus den, ich weiß gar nicht, von wann die ist, 50er, 60ern, auf denen das Ganze basiert. Ja, fand ich sehr, sehr schön.
Würde dir gerne unglaublich wild zustimmen oder dagegenhalten, aber ich muss zugeben, ich habe den Film nicht gesehen.
Das ist überhaupt kein Problem, aber vielleicht reichte das ja an Argumentation, um es vielleicht noch nachzuholen.
Ich habe ihn auf der Liste, aber ehrlich, wie Bohemian Rhapsody sind so Filme, wie du gesagt hast, Musik, Biopic, so, da habe ich einfach zu viel schon gesehen, dass es mich nicht anmacht oder so unbedingt catcht. Von daher habe ich da bis jetzt einen Bogen drum gemacht, aber ja.
Wie gesagt, mir ging es genauso, aber
werde ich mitnehmen.
Kommerziell sehr, sehr erfolgreich gewesen. Mhm. Jetzt auch in der Award-Season, ne, bei den Globes und so weiter, auch jetzt für die Oscars halt vielfach nominiert. Deswegen habe ich es ja Vollständigkeit halber mitgenommen und war tatsächlich halt auch positiv überrascht. Also ich kann das so bis zu einem gewissen Stück zumindest tatsächlich gut nachvollziehen.
Dein Platz 10 also.
Mein Platz 10 also.
Wie wollen wir weiter vorgehen? Möchtest du direkt abwechseln, direkt Platz 9 hinterher schieben?
Ich würde sagen, wir machen das im Wechsel, damit es hier stimmlich nicht so monoton wird. Ja, richtig.
Naja gut, dann nehme ich jetzt meine Maus und
scrolle am Scrollrad. Ich gucke nicht hin, sippe nochmal am Glas.
Da bin ich gespannt, da war ich auch ein bisschen selbst von mir überrascht. Platz 9 bei mir, Brixby Bear.
Okay. Da zückt Lex parallel mal sein Handy.
Wie beschreibt man es am besten? Eine Dreigekomödie, welche bitterernste Grundthemen, unter anderem oder ja, vor allem Kindesentführung, Ausgrenzung, ungesellschaftlicher Druck, leicht fröhlich verpackt. Was es bei mir besonders gemacht hat, war zum einen der tolle und vor allem bunte Cast. Also Kyle Mooney in der Hauptrolle kennt man jetzt eher weniger.
Saturday Night Live.
Ja.
Cast-Member, wer es ja in Nightlife guckt.
Wer da halt versiert ist.
Sorry.
Ansonsten Craig Kinnear, Mark Hamill sogar dabei oder Andy Samberg in Nebenrollen vertreten.
Genau, aber Mark Hamill hat relativ viel auf Social Media Werbung gemacht und da Mark Hamill ist, wenn überhaupt, hast du vielleicht darüber was von dem Film tatsächlich gehört?
Nee, war gar nicht darüber. Es war also wirklich durch so...
Nein, ich meine nur, wenn man jetzt nicht schon drüber gestolpert ist, könnte man über Mark Hamill Social Media darüber gestolpert sein, das wollte ich sagen. So.
Und ja, was den Film für mich halt besonders macht, ist, dass es zum einen eine mehr oder weniger abgefahrene Story ist, die halt so, wie gesagt, leicht fröhlich verpackt daherkommt. So ein bisschen so einen Indie-Touch hat, also nicht so ganz groß aufgeblasen
ist. Weil es Indie ist, oder?
Ja, weil es auch Indie ist. Ich habe nichts über das Budget gefunden, aber es sieht jetzt nicht mega Blockbuster-mäßig aus. Und ist zum Teil halt echt so ein, trotz der grundlegenden düsteren Themen, sage ich jetzt mal, die er da als Basis mitbringt, doch so ein leichter Happy-Go-Lucky-Film teilweise auch und bringt halt so eine lockere Quintessenz mit sich, dass man halt ja so Ziele leichter oder besser erreichen kann, indem man halt in der Gemeinschaft und mit einem klaren Kopf oder mit einem gewissen Abstand von besonderen Dingen halt arbeitet oder an diese Sachen so herangeht. Und das war für mich so ein Film, wo ich dachte so, ach, da habe ich mich gut danach gefühlt, fand den handwerklich super gemacht, fand, wie gesagt, das Cast und die Gastauftritte sehr interessant und habe ihm eine Bewertung gegeben und dann ist er hier bei mir auf die Top 9 gerutscht. Und da ist er jetzt.
Ja, sehr schön. Ich muss jetzt wiedergeben, was ich bei Starsprung gesagt habe. Deswegen habe ich gerade nochmal kontrolliert. Also er ist auf meiner Watchlist. Ich habe den Trailer gesehen, nachdem Mark Hamill dafür Werbung gemacht hat auf seinem Social Media. Der hat nicht so richtig viel verraten. Also es kam natürlich raus, also hast natürlich schon gesehen, dass es halt eine Indie-Produktion ist im Trailer. Ansonsten tatsächlich ein bisschen abgefahren, was du so an Bildern gesehen hast. Hat jetzt nur so halb Sinn gemacht. Also war jetzt nicht komplett herauszuerkennen aus dem Trailer, worum es geht.
Ja.
Ich wusste halt um das Cast, auch um die Nebendarsteller und als wöchentlicher Saturday Night Live Gucker freue ich mich auch immer, wenn die Cast-Member irgendwie größere Film-Gigs irgendwie an Land ziehen. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall, den irgendwie noch nachzuholen in absehbarer Zeit. Und dass du ihn jetzt auf die Neuen gepackt hast, ist nur noch ein Grund mehr dafür für mich.
Ja, muss mal gucken, was du davon hältst. Wie gesagt, bei mir ist er da gelandet. War ein bisschen zwiespältig, weil der ist eigentlich von 2017, aber kam hier in Deutschland, glaube ich, erst 2018 im März direkt auf Blu-ray und DVD raus. Hab noch ein Beispiel nachher, was man kontrovers diskutieren könnte, wo man sagt, passt zeitlich gar nicht in die Liste, aber bleiben wir erstmal dabei. Ich bin gespannt auf deinen Platz 9.
nicht im Bild zu sehen ist, dass die Notare im Hintergrund wild am Telefonieren sind, ob Brixby Bear zulässig ist für die Top 10. Ja, ich mach direkt kontrovers weiter mit meinem Platz 9. Netflix Roma. Auf Platz 9.
Okay.
Ja.
Also Roma von Netflix.
Roma von Netflix, ja.
Klingt ein bisschen gerade wie Kaffeewerbung.
Jetzt für 10 Oscars. Ja, vielleicht sollte man da tatsächlich damit anfangen. Das ist so zumindest, was die Preisverleihungen betrifft. Und jetzt auch bei den Oscars vermutlich der Film aus 2018. Wenn man jetzt nur darauf schauen würde.
Ja, also schon im Vorfeld ja mit Lob überschüttet.
Genau.
Wir hatten ihn damals in irgendeiner Episode mit dem Trailer auch drin.
Genau, wir hatten ihn mit dem Trailer drin. War halt auch eine von den größeren, aufwendigeren Netflix-Produktionen, die sie halt auch im Kino gebracht haben. Ich glaube, sie haben sich da auch entsprechend viel von versprochen, was ja jetzt offensichtlich einigermaßen Früchte trägt. Gut für Netflix. Ja, Alfonso Cuarón, wie gesagt, schaut euch den Trailer an. Er hat tatsächlich, also ich habe überraschend viel auszusetzen gehabt danach und trotzdem
ist er jetzt hier.
Habe ich ja viel gelobt und das ist so ein bisschen die Argumentation, die du ganz kurz erwähnt hattest bei Hereditary, dass er dich danach noch beschäftigt hat. Also nach dem Film gucken nicht einfach abgehakt und next.
Ja.
Und das heißt, er hat ja für mich da irgendwas erreicht. Und klar, alle reden über die Cinematografie. Alfonso Cuarón ist ja bekannt für aufwendige Kamerafahrten, für Schwenks und noch mehr Schwenks und aufwendige One-Shots und so weiter. Das ist auch alles da. Und es ist sehr, sehr gut. Das stilistische Mittel, das jetzt schwarz-weiß zu machen, ich habe mich tatsächlich auch nochmal versucht, ein bisschen aufzuschlauen. Ich fand's passend, weil es ja auch 1970, 1971 in Mexiko spielt. Ja, muss man jetzt halt, kann man, also ich habe im Internet einfach gesehen, dass einige gesagt hätten, ich hätte vielleicht besser damit connecten können, wenn es nicht schwarz-weiß gewesen wäre.
Okay.
So nach dem Motto, auffallen um jeden Preis halt, im Zweifel ist schwarz-weiß machen. Ich habe überlegt, was hat mir halt nicht gefallen und das sind so Sachen, die so eine gewisse Parallele hatten zu einer anderen Folge, wo wir über Eighth Grade gesprochen haben, nämlich zum Beispiel, dass es so ein Stück weit episodisch abgehandelt wird und nicht es einen roten Faden gibt, der sich halt durch den Film zieht, sondern dass du den roten Faden dann so ein Stück weit suchen musst. Ne, du kennst dann die Figuren und die natürlich total fantastischen Aufnahmen von Cuarón sind aber sehr, sehr unpersönlich. Also es gibt ganz wenig Close-ups.
Definitiv.
Und das gibt dem Ganzen so ein Stück weit einen dokumentarischen Stil, fast schon, würde ich sagen.
D'accord.
Und da habe ich immer dann ein bisschen das Problem, zu den Charakteren auch eine Bindung aufzubauen. Was aber irgendwie trotzdem geklappt hat und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es aus dem Grund ist, aber es fehlte, ich habe überlegt, wie könnte ich vielleicht, wenn, keine Ahnung, die Close-Ups nicht da sind, eine bessere Bindung zu den Charakteren aufbauen. Habe dann festgestellt, es fehlt so ein bisschen der Soundtrack, der mich mitreißt, der genauso fett ist wie den Rest, den ich gerade sehe. Aber was der Film hat, meiner Meinung nach, und ich habe ihn jetzt nur in meinem kleinen Heimkino daheim gesehen, ist die beste Abmischung, die ich dieses Jahr von irgendeinem Film gehört habe. Also, ja, alle reden über die Cinematografie, redet mal lieber über den Ton, weil das ist großartig. Du bist mittendrin. Und dann kommt nämlich wieder das Ganze für mich zumindest zusammen, dass es passt mit diesem dokumentarischen Stil. Du bist der Beobachter, aber du stehst in der Szene mit drin und das schafft diese Mischung. Und das fand ich unheimlich beeindruckend, auch auf einem technischen Level. Weiß nicht, ob ich jetzt noch viel mehr dazu sagen muss, aber all das hat mich halt noch beschäftigt. Nicht nur der Plot, der pure Plot, sondern auch alles drumrum. Ob jetzt 10 Oscar-Nominierungen gerechtfertigt sind oder nicht, vermutlich nicht in jeder Kategorie, aber etliche davon sind sie absolut verdient und deswegen hat er es in die Top 10 geschafft bei mir.
Roma, meinerseits kann ich so viel sagen, hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft.
Kontrovers.
Naja, kriegt bei mir aber den Trostpreis für Platz 11. Also ich habe ja wirklich alle Filme sortieren lassen und er ist auf der 11 gelandet.
Auf der 11. Elfter ist wie letzter, ey. Ja.
Es tut mir leid, kann aber mit vielen Punkten oder mit allen eigentlich ja, d'accord gehen. Wir hatten es damals in der Trailer-Review, in den News schon mal angeteasert. Hat sich bestätigt für mich, dass jedes Bild ist irgendwie in Bewegung. Es tut sich was, es gibt irgendwas zu entdecken. Aber ja, es ist, hat eher dadurch einen dokumentarischen Touch. Hat einen episodischen Touch auch, was ich bei so einem autobiografischen Ansatz okay finde, weil man wahrscheinlich so die Dinge dann zeigt, die so am meisten hängen geblieben sind. Aber ich hatte auch ein bisschen Problem damit, an die Charaktere ranzukommen, weil eben die Kamera immer so weit weg ist. Hab dann aber doch, oder der Film an sich hat es geschafft, bei mir doch dann mich stark aufzuwühlen, spätestens dann, als es gegen Ende hin dann, was man ja im Trailer schon sieht, in Mexiko zu so einem Aufstand kommt und sie dann zeitgleich leider auch ins Krankenhaus muss.
Genau, wenn die politischen Probleme der Zeit mit den persönlichen Problemen der Figuren kollidieren. Ne?
Genau, kollidieren. Ja. Da hat's mich dann schon gekriegt. Lag für mich aber weniger daran, dass er da ein starkes Charakterporträt aufgebaut hat, sondern lag für mich einfach an der Inszenierung, wie er es da gezeigt hat. Also da ist man wirklich ganz nah dran.
Ja.
Es ist unterkühlt, es ist läuft fast schon maschinell ab, der Prozess, vor allem da im Krankenhaus, will jetzt nicht zu viel verraten. Und das hat mich dann, dieses kontrastreiche Bild letzten Endes hat mich dann schon mitgenommen. Und deshalb gab es für mich auch mehrere Momente in diesem Film und dafür war es dann einfach für mich auch einer der besten Filme mit doch von 2018. Kam ja gerade noch so reingerutscht, ich weiß gar nicht mehr, wann kam er? Im Dezember jetzt, glaube ich. Dezember 2018.
War es im Dezember?
Oder November schon?
Ja, also ja, Ende 2018, sei es drum, aber knapp. Ja, er ist jetzt auf Netflix.
Genau. Leider bei mir nicht mit drauf, Trostpreis noch.
Ja, aber ganz knapp.
Ne? Auf jeden Fall sehenswert.
Ja, klang, als wären wir tatsächlich
auf einer
relativ,
Welle,
ja. Relativ einig, ja.
Und ja, gar nicht so weit auseinander letzten Endes.
Genau, ist richtig.
Nicht weit weg ist auch Platz 8. Oh. Da steht bei mir.
Schock mich.
Ja. Mission Impossible, Fallout.
Ui, das muss ich nochmal prüfen.
Schließt sich ja nahtlos an Brixby Bear an. Eine Agenten-Action, die es für mich schafft, die filmischen und die physischen Grenzen des modernen Effektkinos echt auf ein neues Level zu hieven und das komplett nochmal neu zu definieren.
Also meine Güte, die erste Hälfte könnte man tatsächlich als Zitat vorne über den Titel auf die Blu-ray printen.
Gerne, auch für den nächsten, den siebten oder achten Teil. Ich stehe immer für sowas zur Verfügung. Schreibt einfach in die Kommentare, Paramount, Sony, Tom Cruise, wer auch immer. Was fand ich an dem Film gut? Ich habe es quasi versucht, in dem einen Satz schon abzukaschen. Also diese Action-Spektakel hat man jetzt halt echt auf ein neues Level gehievt und nicht mit dem krassen Einsatz von CGI oder was auch immer, sondern man hat es in den ganzen Specials und Behind the Scenes gesehen, dass man halt wirklich Action so nah out of camera wie möglich gemacht hat, wenn man vielleicht an ein, zwei Sachen nachgeholfen hat. Aber Tom Cruise ist wirklich aus einem Flugzeug gesprungen, irgendwie über 100
Mal. Nicht nur einmal, ja.
Über 100 Mal, er ist wirklich selbst Motorrad, Auto gefahren, über Häuser gesprungen, hat sich dabei verletzt. Die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte, warum der Film dann auch aufgeschoben werden musste und was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. Und, oder ja, der Hubschrauberflug fällt mir gerade noch ein. Irrsinnig. Und für mich ist fast schon so viel, weil man ja doch immer Angst hat, wird er den nächsten Teil noch überleben, Tom Cruise, oder nicht? Wer kriegt überhaupt eine Versicherung da und keine Ahnung. Aber das ist schon State of the Art. Dazu kommt, dass sie jetzt, was sie seit Teil 3 leicht angefangen haben mit den Charakteren, immer weiter die Charaktere jetzt weiterspinnen, den Story-Arc, sage ich mal, den Handlungsbogen weiter ausbauen und damit jetzt wirklich so ein Mission Impossible-Universum schaffen, was mich doch jetzt wieder stärker als vorherige Teile in den Bann zieht und das in einem Mix war einfach Top-Unterhaltung, muss man zum einen sagen. Manche mögen es vielleicht nicht, wenn man einfach so ein bisschen Effekt- und Action-Kino hat, aber für mich einer der Filme dann von 2018 dadurch.
Ich schließe mich an. Mission Impossible Fallout ist mein Trostpreis. Platz 11 geworden. Ganz knapp rausgerutscht. Aber ansonsten, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Die handgemachte Action, dass wir technisch in der Lage sind, auch diese handgemachte Action in exzellenter Bildqualität, IMAX, Shubidu, halt auch jetzt aufzunehmen und auf die große Leinwand zu bringen, beeindruckend. Bis vor die News aus der letzten Woche, dass es zwei weitere Teile geben wird, mit dem gleichen Regisseur, Hauptdarsteller gespannt, war es für mich so der Abschluss dieses übergreifenden Handlungsbogens, den du schon angedeutet hast, mit diesem Universum und den Figuren, die wir darin kennen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher nach der Ankündigung. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ja, sehr beeindruckender Film. Und weil du sagtest, vielleicht steht nicht jeder auf die Action, das stimmt, aber zumindest unterstelle ich jetzt der Mission Impossible-Reihe, dass immer dafür bekannt worden, dass es nicht nur stumpfe Action ist, sondern so ein bisschen halt auch den Kopf mitnimmt.
Ja.
Von den Leuten, im definitiv. Idealfall. So, von daher würde ich jetzt hier mal zügig weitermachen.
Dagegen,
ja, ich schieße mal dagegen mit meiner Nummer 8. Meine Nummer 8 ist American Animals. Kleine lustige Anekdote dazu, den hat mir Ronny empfohlen.
Wie viele Tage vorher, vor unserer Sendung?
Gestern, einen Tag vor der Aufzeichnung, so wie ihn gestern Abend. Und ja, der hat mich bis eben tatsächlich noch so beschäftigt, dass er jetzt hier Mission Impossible, deswegen ist der
Todespressleiter
einfach mal rausgeschoben hat tatsächlich. Was willst du machen? Ja, ich habe nur aufgeschrieben, Film-Doku oder Doku-Film? Fragezeichen. die Machart ist, was mich komplett gekriegt hat. Mhm. Wir kennen Dokumentationen, die versuchen so ein bisschen nachzuahmen. Sieht dann aber immer schrottig aus. Und wir kennen Filme, die sagen, sie basieren auf wahren Begebenheiten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal versucht wurde, beides zu vermischen. Das fand ich unheimlich cool. Dass es auch funktioniert hat, ne? Dass du die Leute dafür auch kriegst, sich dann da hinzusetzen und sich so ein bisschen zu öffnen. Und es dann aber halt auch als große Hollywood-Produktion dann wirklich auch zu bringen, den Film. Oder die Handlung. Und ich konnte mit den Figuren ich konnte es gut nachvollziehen, weil in dem Alter, es geht halt am Ende darum, dass versucht wird, etwas zu stehlen. Und ganz ehrlich, das haben wir in unserer Jugendzeit alle uns überlegt. Vielleicht haben wir mit einem Kumpel mal kurz drüber gesprochen, wie es wäre, wie du die Kronjuwelen stehlen würdest zum Beispiel oder so. Mal was abgefahren ist halt. Also ich habe da auf jeden Fall drüber gesponnen, manche vielleicht länger, manche kürzer. Aber spannend ist halt, diese Figuren verbringen damit Zeit und du kannst, ich konnte dazu connecten und es hatte alles eine gewisse Leichtigkeit und es ist aufregend und es macht Spaß, weil es ist halt so Unkonkretes. Aber die Figuren gehen halt den ganzen Weg. Die überqueren eine Linie und mit allen Konsequenzen, die es hat. Und die werden, das ist wie ein Schlag ins Gesicht tatsächlich. Du bist da mittendrin und das hat mich komplett mitgenommen halt, weil es für die Gruppe an jungen Menschen halt alles verändert hat. Nicht nur ihr eigenes Leben, das ihrer Familie, die Freundschaften, die sie hatten, ob die jetzt leicht war oder ne, Kumpels waren oder beste Freunde. Und natürlich auch, dass die Handlung letzten Endes basiert auf den Erinnerungen und den Erzählungen der Figuren und der Film sich auch ein bisschen Spaß draus macht und es halt auch thematisiert, dass es vielleicht nicht eine Wahrheit gibt und sie dir im Zweifel vielleicht auch mehrere präsentieren und so. Also unheimlich kurzweilig, unheimlich unterhaltsam. Vielen Dank für die Empfehlung.
Bitte gerne.
Meine Nummer 8.
Deine Nummer 8. Ich würde gern was dazu sagen, aber bei mir kommt er auch noch.
Yeah. Abgefahren.
Spoiler.
Dann.
Ich mache aber erstmal mit Platz 7 bei mir weiter.
Gib mir
auf die Uhr gucken.
Genau. Müssen
wir noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Platz 7, und da wirst du dich besonders freuen: Paddington 2.
Der perfekte Film.
Der perfekte Film. Paddington 2, bisschen kontrovers, weil er kam in Deutschland schon im November 2017. Hatte dann aber sein internationales...
Meine Güte, solche Schweißperlen auf den Stirn von unseren Notaren. Die müssen erstmal das Handy wieder laden nach der letzten Aktion.
Aber ja, der internationale Release, vor allem in den USA, war Januar, Februar 2018.
Sind wir in den USA?
Von daher nehme ich den hier mit in die Liste auf. Was ist Paddington 2? Letzten Endes eine Komödie über einen... Guck nicht so gelangweilt. Über einen animierten Bären, der sich in der Londoner Großstadt zurechtfinden muss. Und der zweite Teil schafft es genau wie der erste gut zu unterhalten. Und der zweite schafft es, was viele nicht schaffen, viele Fortsetzungen, das Niveau vom ersten Teil zu halten und dadurch nichts an seinem Charme und seinen liebevollen Details zu verlieren. Das ist erstmal das erste große Plus, wo ich gedacht hätte, wird schwierig. Was den ganzen Film, auch bei vielen Kritikern und so, was man immer wieder liest, also bei vielen zählt er ja als bester Film von 2018 und der bestgeratedste Film auf Rotten Tomatoes und was weiß ich noch. Sei es drum, aber der Film strahlt halt wirklich durch diesen naiven Bären oder ja, so eine Leichtigkeit und liebevolle Art aus, dass es in einem so ein Bedürfnis weckt, ja, das ist so das Gefühl von Liebe, Freude und Geborgenheit und dieser naive Bär, wie er da durchs Leben stolpert und alle Menschen so glücklich mitzieht, ne, kann das halt so gut transportieren. Und was man aber dabei nicht vergessen darf, und das macht es halt nicht nur zu einem reinen Kinder- oder Familienfilm, ist trotzdem so eine unterschwellige Gesellschaftskritik, die man ein bisschen mitschwingt. Das hatte man im ersten Teil schon, im zweiten Teil kann man es auch noch rausinterpretieren, da geht es um Einwanderung, Ausgrenzung, das Verhältnis von Mensch zur Natur und andersrum. Und da sind so ein paar Dinge, die kommen halt so mit, die kann man für sich auch mit rausziehen und dadurch macht es den Film halt noch so ein bisschen reichhaltiger. Und ich finde ganz ehrlich, dass Paul King, also der Regisseur vom ersten wie auch vom zweiten Teil, muss ich einfach so sagen, weil das ist so ein ultra rundes Paket wieder geworden, wirklich ein handwerkliches und fast schon zeitloses Meisterwerk geschaffen hat. Es klingt merkwürdig, das zu sagen, bei so einem knuddeligen Animationsfilm, aber es ist einfach so und dafür für mich auf Platz 7 von 2018 noch.
Schön. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich würde gerne sagen, ich hole ihn zügig nach. Achso,
du hast noch gar nicht gesehen.
Ich habe ihn nicht gesehen. Und B, zügig nachholen wird auch schwierig, weil dazu müsste ich erstmal den ersten noch gucken.
Ich habe beide nicht gesehen.
Oh Gott, weil das ist ja halt
völlig jungfräulich.
Gar nicht meine Hausnummer tatsächlich. Ich bin per Ding eine Jungfrau,
auch.
Ja.
Das dachte ich auch. Meine Freundin war auch, so Kinderfilm, ja, komm. Und dann war sie auch, wir waren beide absolut begeistert.
Okay, ja, kann ich mir nur mitnehmen? Also,
Druck,
also dass Paddington 2 so unglaublich aufgeblasen wurde, dann wegen dem perfekten Rotten Tomatoes Score, den du schon angedeutet hast, als bestgerateter Film des Jahres und so weiter, da ist mir nicht entgangen. Hm. Hast ein schönes Plädoyer gehalten. Kommt auf meine Watchlist. Und jetzt muss ich nachgucken, was meine 7 ist.
Da bin ich gespannt.
Ja. Ready Player One.
Ready Player One. Ha! Oh. Erzählen.
Was soll ich machen? Ready Player One ist auf Platz 7 gerutscht als reine Gefühlsgeschichte, reine Gefühlsnummer.
Wusste es, dass sie dich damit kriegen.
Komplett nicht. Nein, ich rede auch gar nicht von den Popkulturreferenzen und so weiter. Ich rede davon, dass ich den im Kino geguckt habe, im IMAX.
Ja.
Und er mich gekriegt hat, einfach. Was soll ich sagen?
Du warst drin, er hat dich gefangen.
Spricht für das IMAX, spricht für eine gute 3D-Konvertierung.
Ah.
Ich habe mich in dem Film verloren, einfach. Ich war phasenweise raus. Ich habe vergessen, dass ich im Kino bin. Und es passiert halt so unfassbar selten. Und das ist der Grund, warum das für mich 2018 so einen unglaublichen Stellenwert hat, dass ich sogar so weit gehen würde, zu sagen, das ist eine der besten Kinoerfahrungen, die ich jemals hatte. Das hat nicht unbedingt zwangsläufig was mit dem Film zu tun, die beste Kinoerfahrung, die ich jemals hatte. Und ja, ganz nebenbei, wie gesagt, kann jetzt über den Film meckern. Ich habe das Buch nicht gelesen. Zum Glück, wie ich immer wieder gehört habe, ne, dass ich nur den Film hatte. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich stehe auf die Popkulturreferenzen. Ich fühlte mich gut unterhalten. Die Special Effects waren unglaublich gut. Und die Shining-Sequenz, mehr habe ich eigentlich gar nicht.
Ja, gut.
Habe ich nicht zu sagen. Also da können wir relativ schnell weiterkommen. Was soll ich sagen? Es gibt keinen rationalen Gründe dafür, dass er auf Platz 7 ist, aber
ich kann es nachvollziehen. Ich fand ihn optisch, visuell natürlich eine Hausnummer. Wie gesagt, von der Erzählung, von der Geschichte, Tiefgang etc. hat er mich halt nicht so ganz gecatcht. Für mich, deshalb ist er schon ein bisschen abgeschlagen von meinen Top 10.
Ja, habe ich mir schon gedacht, aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm.
Trotzdem natürlich eine Empfehlung, wie gesagt, auch wenn es nicht die popkulturellen Referenzen bei dir waren, gerade dafür oder deshalb für viele, glaube ich, sehenswert. Ja, trotzdem kein schlechter Film. Kommen wir zu Platz 6 und ich werfe wieder den ersten Stein.
Mach hin.
American Animals.
Oh, da sind wir wieder.
Und so schließt sich der Kreis.
Ja, Gott sei Dank, weil wir müssen ja ein bisschen Gas geben
für euch
Kinder. Ich fasse
mal kurz zusammen aus meiner Sicht.
Ja, bitte. Da bin ich sehr gespannt.
Vieles, was du schon gesagt hast, für mich ein abgefahrener Genre-Mix, welcher dokumentarisch angehaucht einen Crime-Thriller nimmt, als schwarze Komödie verpackt und dadurch durchgehend überrascht. Und das habe ich halt auch noch nie so vorher gesehen. Vielleicht schon mal am Ansatz irgendwie, aber nicht so mit so einer Leichtigkeit und so einem geilen visuellen Touch, wie wir es halt hier haben. Dazu kommt halt so ein frischer, ich habe es gerade gesagt, visueller und aber auch erzählerischer Ansatz. Dadurch bedingt eben, dass es so eine Mischung aus Doku, Film, Fiktion und was auch alles ist, hat mich extrem stark an die Filme von Edgar Wright erinnert. Also gerade so Baby Driver, Shaun of the Dead, was er alles gemacht hat. Aber dass wir halt echt hier einen Film haben mit echten Menschen, mit echten Charakteren, die erzählen, was sie damals für Scheiße gebaut haben. Und diese Übergänge sind so nahtlos. Ich meine, sie spielen teilweise selbst in Szenen mit.
Ja, das, ja.
Mhm. Und wer bei der Durchbrechung der vierten Wand schon Probleme kriegt, da musste ich halt auch zwei Minuten gucken und dachte, wow, fuck.
Das war ja, aber wirklich, ja.
Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und ja, diese gesamte Nacherzählung, muss man ja sagen, zeigt, wie du schon gesagt hast, wie subjektiv der Begriff Wahrheit ist. Und dass jeder Einzelne letzten Endes für die Taten im Leben Schuld und Sühne halt tragen muss. Und ja, das halt bis zum Schluss. War für mich auch, kam glaube ich auch relativ spät in den USA in die Kinos. Ich weiß glaube ich gar nicht, ob er hier schon Kinostart hat in Deutschland. Auf jeden Fall ist er bei uns schon mal weggeguckt. Und für mich eine absolute Empfehlung. Also wer den mal irgendwo auf Blu-ray, DVD oder doch im Kino seht, wir werden euch versuchen, auf dem Laufenden zu halten. American Animals.
Hol jetzt
auf Platz 6.
Ich hole jetzt mit meiner Platz 6 wieder ein bisschen Zeit raus. A Quiet Place. Insert Episode 2. Film der Woche. A Quiet Place. Mein Platz 6.
Wir haben eine relativ große Review gemacht.
Nur nochmal zusammenzufassen. Süße Story, Familiengeschichte, sehr persönlich, relativ kleines Budget, geile Idee dahinter, handwerklich tippitoppi umgesetzt und alles weitere könnt ihr euch gerne in Episode 2 nochmal auf Augen und Ohren geben, wenn ihr wollt. Und deswegen können wir direkt hier zu deinem Platz 5 kommen, würde ich sagen.
Können wir gerne machen. Vielleicht erzähle ich ja später auch nochmal was dazu.
Oh, da kommt noch was. Das dicke Ende kommt noch.
Ich lege erst mal Platz 5 vor. Blindspotting, Platz 5. Blindspotting, relativ klein, wer es noch nicht gehört hat. Ich würde es bezeichnen als ebenfalls Tragikomödie, welche sich gesellschaftskritisch einer Vielzahl von Themen widmet, sich dabei aber nie zu sehr an bestimmten Punkten oder Konventionen festbeißt. Es geht letzten Endes um einen schwarzen, farbigen, wie auch immer, der im Gefängnis war und jetzt die letzten 3 Tage seiner Bewährungsstrafe auf Fuß fehlerfrei verbringen muss und dadurch, weil er einen weißen Kumpel hat, sich die Geschichte aber relativ schwer gestaltet, weil sie ja doch ab und zu ein bisschen Mist aushecken und das manchmal nach hinten losgeht. Klingt erstmal nach Buddy-Movie, vielleicht auch so ein bisschen Gangster-Komödie, wenn man den Trailer, die erste Hälfte vom Trailer sieht, ist aber, finde ich, viel mehr als das, weil der Film weit mehr als in Schwarz und Weiß zu erzählen aus alltäglichen Situationen aufzeigt, dass soziale Ungerechtigkeit und Rassismus gesamtgesellschaftliche Probleme sind. Und hervorzuheben sind halt David Dix und Rafael Casal, die hier die Hauptrollen spielen. Die haben das Ding auch zusammen geschrieben, irgendwie die letzten 8, 9, 10 Jahre, sind seitdem auch schon unterwegs, machen Poetry Slams, schreiben Gedichte, sind zusammen musikalisch unterwegs. Das ist auch eine super coole Geschichte, wenn man sich mit denen beschäftigt. Und haben jetzt irgendwie diesen Film zusammen finanziert bekommen, den umgesetzt und finde ich super krasses Debüt auf die Beine gestellt, auch wenn sie nicht selbst Regie geführt haben. Und gerade Rafael Casal, der hier den weißen Buddy spielt, also weiß nicht, wie es dir geht, falls du ihn gesehen hast, aber ich finde halt, er hat eine Überperformance in diesem Film. Sie ist manchmal ein bisschen überzeichnet, aber ich finde, er stiehlt eigentlich dem Hauptcharakter hier völlig die Show und für mich, muss ich einfach so sagen, der besten schauspielerischen Leistungen 2018. Und Blindspotting für mich zieht absolut gnadenlos an Filmen wie Black Klansman oder Black Panther vorbei. Um in diesem Kontext mal zu bleiben. Ja, und bei mir Platz 5, eine riesengroße Empfehlung. Habe ich auch noch keinen deutschen Kinostart gesehen, aber eine ganz große Nummer auf jeden Fall.
Ja, also hat es auch in meine Top 20 geschafft auf jeden Fall, nicht in die Top 10.
Ah.
Also ja, habe ich gesehen. Ja, ich fand tatsächlich, ja, gute schauspielerische Leistung, keine Frage. Das Drehbuch ist halt das Drehbuch. Ich fand es war halt streckenweise ein bisschen zu viel für meinen Geschmack.
Okay.
Wie hast du ja auch gesagt, es war ein Stück weit überzeichnet halt. War sicherlich auch gewollt, aber es war halt phasenweise dann irgendwann für mich zumindest genug. Ansonsten, auch wenn die Themen sehr, sehr schwer sind, ne, diese alle da versuchen reinzupacken, du hast die jetzt alle aufgelistet, hat er trotzdem eine gewisse Leichtigkeit bewahrt.
Hm?
Das fand ich ganz angenehm. Ja, also auch von mir eine Empfehlung an der Stelle tatsächlich. Sehr, sehr guter Film.
Immerhin.
Und du hast es schon angekündigt.
Oha.
Meine Nummer 5,
ja,
hast du gerade erwähnt, wäre dann Black Klansman tatsächlich.
Oha.
Ja, da haben wir so ein bisschen das Kontrastprogramm.
Das klingt danach.
Genau, weil ist genau, wahrscheinlich so ein bisschen dann die vertauschten Rollen. Dann geht es danach, als hättest du...
Mikrofon rumfummeln.
Mach mal, hättest du Black Klansman nicht mit dabei in den Top 10. Ich fand den ganz hervorragend. Der hatte noch, was das Thema Leichtigkeit betrifft, noch ein bisschen mehr als Blindspotting. Eben gewisse Parallele zu American Animals ist, dass es halt tatsächlich auf einer total abgefahrenen wahren Geschichte basiert, die erst, ich glaube, 30, 40 Jahre später überhaupt erstmal ausgegraben wurde und jetzt, ich glaube, 4, 5 Jahre, nachdem das Buch erschienen ist, das autobiografische, gibt es jetzt halt den Film. Wie gesagt, also diese Leichtigkeit, der Humor, diese schweren Themen zu verpacken, haben mich gekriegt. Ich fand darstellerisch war das ganz großes Tennis. Auch da eher von den Nebencharakteren. Also das heißt nicht, dass der Hauptdarsteller nicht unheimlich gut gespielt hat. Der Sohn von Denzel Washington übrigens. Musste ich auch nachgucken. Und das gepaart mit einem ganz grandiosen 70er-Jahre-Soundtrack, der mich, glaube ich, immer noch tatsächlich ab und an auch am Wochenende hier in der Wohnung begleitet.
Mit Perücke und schwarzen Ledermantel, oder?
Das nicht unbedingt, aber der Soundtrack läuft halt.
Okay.
Ja, hat aus diesem Grund halt sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Und aus ähnlichen Gründen, wie du beschrieben hast, dass es bei die Blindspotting für dich auch zu einem sozialkritisch wichtigen Film machen, ist es bei mir halt Black Klansman.
Ich hatte hohe Erwartungen in den Film. Muss leider sagen, hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Ich fand auch schauspielerisch große Nummer, gerade Adam Driver, wenn er sich da irgendwelchen radikalen KKK-Anhängern gegenüberstellen muss, wirklich ganz großes Tennis, wie du schon gesagt hast. Wo mich der Film immer wieder rausgerissen hat, ist, was bei Glee vor allem im Schnitt gemacht hat. Man hat so wiederholende Einstellungen aus verschiedenen Kameraperspektiven. Man hat verschiedene Einstellungen von Gesichtern, die rumschwirren, während Reden gehalten werden und noch so ein paar andere Sachen, die mich immer wieder rausgebracht haben. Wege Kameraeinstellungen, die für mich narrativ überhaupt nicht nachvollziehbar waren, wo ich immer dachte, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Und richtig hart getroffen hat vor allem hat mich vor allem das Ende vom Film, wo er nochmal einen besonderen Twist macht und einen dokumentarischen Einschlag macht. War für mich auch nichts Neues. Kannte man auch schon von anderen Filmen, wie zum Beispiel Waltz with Bashir, fiel mir da als erstes ein. Fand ich gut, fand ich dann aber auch fast schon ein bisschen billig. Muss leider sagen, obwohl es einen großen Impact hatte, aber ich fand, wie man darauf zugearbeitet hat, fand ich jetzt nicht sonderlich gelungen. Ansonsten, ja, sehenswert, aber für mich nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die ich da leider gehabt habe.
Alles gut?
Ja, alles gut.
Dafür sind wir hier.
Ja, aber wie gesagt, es tut mir einfach ein bisschen selbst leid. Ich mach mal weiter mit Platz 4. A Quiet Place.
Sehr schön. Da ist er wieder.
Gerade eben schon verlinkt auf Episode 2 vom letzten Jahr. habe ich fast schon wieder zu weit gescrollt, vielleicht hast du schon gesehen. Horror-Thriller, welcher mit einfachen Mitteln und frischen Ansätzen gruselt, du hast es gerade schon zusammengefasst, ist für mich auch ein super rundes Paket aus überzeugenden Darstellern, Erzählungen und der Ausstattung. Kann man nicht anders sagen. Und was es noch hervorzuheben gibt, haben wir, glaube ich, auch in der Review gemacht. Millicent Simmons als Jungdarsteller zeigt auch nochmal, dass, ich nenne es mal, ja, Inklusion auch im Film funktioniert und da sogar einfach auch einen Mehrwert bietet. Denn ihre Rolle passt wie die Faust aufs Auge und ist da einfach eine Bereicherung. Für mehr Informationen, wie gesagt, unsere Review. Du hast vieles schon gesagt. A Quiet Place bei mir auf der Platz 4.
Platz 4. Upgrade. Episode 1. Ja, kommen wir schnell durch. Insert Episode 1, unser erster Film, mit dem haben wir gestartet, hier die Jungfernfahrt bestritten.
Ja, da waren wir noch ganz grün hinter den Ohren, wie wir den Film da in der Review hatten.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, wir haben, glaube ich, Upgrade nicht ohne Grund als ersten rausgepickt. So, weil wir hatten, glaube ich, schon auch im Gesprächen vorher relativ klar rausgehört, dass wir den beide extrem gut fanden.
Mhm.
Warum wir ihn extrem gut fanden, könnt ihr euch, wie gesagt, in der Folge anhören, anschauen. In der allerersten ist sowieso ein Grund genug, da mal reinzugucken, wo wir herkommen. ja, also eine Low-Budget-Nummer, unheimlich gut gemacht, handwerklich, eine geile Story, unheimlich kreativ, wie gesagt, ich will jetzt da gar nicht groß ewig drum rumreden, ja. Absolut verdienter Platz 4. Ja. Ganz knapp nicht in die Top 3. Ich war hin und her gerissen zwischen 3 und 4.
Oi.
Also das ist so ein Stück weit austauschbar.
Ach, du hast sogar noch so ein Siegertreppchen, so ein virtuelles in deinem Kopf?
Ja.
Ah. Soll ich schon mal besteigen? Dann würde ich nämlich direkt mich nahtlos anschließen.
Wir kommen in deine Top 3 jetzt, ne?
Oder? Ja.
Ja, Mann. Jetzt,
in meine
jetzt,
Top 3.
Jetzt gilt's. Jetzt wird's.
Platz 3 ja. Und ich wiederhole, was du gesagt hast. Ja, Upgrade.
Hervorragend.
Bei mir auf Platz 3.
Da freue ich mich ein bisschen tatsächlich. muss ich zugeben, da freue ich mich.
Wir haben ja damals zusammengesessen, haben gewusst, dass das Ding kommt, so unterschwellig und hat einem dann, wie soll man sagen, einfach so den Teppich unter den Füßen weggezogen. Upgrade, Sci-Fi-Action-Thriller, wusste ich schon damals schwer einzuschätzen, welcher schnürkellos, muss man sagen, die Abgründe menschlicher Schöpfung und Selbstoptimierung skizziert. In einem ganz coolen Zukunftsszenario. Es gibt neue visuelle Ansätze, vor allem während der Kampfszenen, du hast es gerade schon angedeutet. Und das ist nur so ein Schlüssel, der den Film cool macht. Nämlich auch da hat man mit relativ wenig Mitteln was ganz Tolles geschaffen, was Kleines, Tolles, Eigenes. Und man merkt halt, das habe ich, glaube ich, in der Review auch gesagt, Folge 1, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, von Insert, dass man förmlich überall das Herzblut aller Beteiligten in diesem Film spürt. Ob das jetzt das Mixing, die Ausstattung ist, es wirkt alles viel größer, als man, glaube ich, die Möglichkeiten hatte. Das macht den Film für mich auch zu einem absoluten Gewinner 2018.
Nur eine wichtige Frage noch an der Stelle jetzt. Denkst du,
wir
uns hervorragend? Wir verbringen auf jeden Fall genug Zeit miteinander.
Erst beim Kopf.
I love it. Mein Platz 3. Gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Mein Platz 3 ist Searching.
Ui.
Ja. Sehr aus einem sehr ähnlichen Grund tatsächlich wie Ready Player One. Nämlich komplett aus der emotionalen Ecke, weil Ready Player One hat mich die Präsentation in seinen Bann gezogen und hier war es tatsächlich die Handlung, die es geschafft hat, dass ich an der Leinwand geklebt habe, es kaum noch ertragen konnte, rauszukriegen, wie es weitergeht, wie es ausgeht und so weiter. Und damit hätte ich halt vorher nie gerechnet. Ich war so voreingenommen, dass das unmöglich funktionieren kann, weil alles halt irgendwie über Screensharing, also du siehst halt nur alles über Bildschirm und Computerdisplays, Handy. So eine spannende, interessante, clevere Handlung, die auf jeden Fall zwei Turns noch mehr gemacht hat, als ich gedacht hätte. Ja, also es war dann am Ende doch nicht so ganz durchschaubar, wie ich befürchtet hatte. Mit einem John Cho, der ganz großartig spielt. Hat mich einfach unheimlich geflasht. Unheimlich beeindruckt. Handwerklich, wie gesagt, dass diese Handlung zusammenzubringen mit den begrenzten Mitteln, die du dann ja irgendwie hast. Du hast ja dein Toolset freiwillig limitiert. Und dann da einen runden Plot zu machen, der auch der nicht langweilig wird nach 2 Stunden oder du handwerklich Dinge einsetzt, die sich wiederholen. Ja, ich hatte halt keine Vorstellung tatsächlich. Also ich habe mir überlegt, wie würde ich das machen? Ja, vielleicht funktioniert es für einen Kurzfilm, okay, aber sie haben es tatsächlich hinbekommen, es auf smarte Weise halt zu verwursten in Spielfilmlänge. Und ich habe da hinterhergehechelt, jeder Minute, und wollte wissen, was jetzt hier nur rauskommt. Und dafür, dass er mir dieses Gefühl gegeben hat, hat er es in meine Top 3 geschafft und verdient.
Kann deine Euphorie auf jeden Fall nachvollziehen. Muss aber sagen, ist bei mir nicht in den Top 10. Und bei mir war es ein bisschen das Gegenteil. Also ich hatte hohe Erwartungen, dachte aber, das kann gut funktionieren. Und
hast du ja genau tatsächlich gegenteilig zu dem, wie ich da reingegangen bin.
Und war auch gefangen in dem Film, wie es weitergeht. Fand es super cool von der Erzählweise. War, glaube ich, gefühlt bestimmt mega aufwendig, das Ganze so zu konzipieren und auf die Leinwand zu kriegen. Was hat's für mich ein bisschen nicht zunichte gemacht, aber ein bisschen so die Punktewertung nach unten gezogen, ist dieses Ende, die Auflösung vom Film. Die gleitet mir einfach zu sehr in dieses typische Krimi-Genre ab, nenne ich es jetzt mal ganz platt.
Ja, ja, nein, ich weiß genau, was du meinst.
War bei den Schauspielern auch nicht zu 100% dabei. Also ich fand es schon ein bisschen sehr gespielt, wie man das jetzt auch interpretieren mag. Aber ja, ich fand es ein bisschen einfach too much letzten Endes. Dafür, dass man ja so eines Found-Footage so ein bisschen den Stil hatte, lief das da einfach ein bisschen entgegen. Deshalb hat es bei mir das nicht ganz geschafft. Ansonsten super spannender Film, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, total innovativ. Leider bei mir nicht drin, aber Alex Numero 3.
Ja.
Jetzt kommen wir zu Silber.
Ja, wir haben
Platz
auch keine Zeit
zwei.
Mehr, also haus raus.
Oh, wie funktioniert dieses Gerät? Ich scrolle. 8th Grade. Musst du da ein bisschen schlucken vielleicht.
Geht.
8th Grade, Episode 5, auch in der Review gehabt.
Ja.
Würde ich auch beschreiben als Tragikomödie, die das Erwachsenwerden fast schon dokumentarisch bebildert. Wir haben es lang breit getreten, ist ein starkes Debüt von Bo Burnham, ohne vielleicht, wie ich es gerade erwähnt habe, überzeichnete oder gezeichnete Charaktere oder erzählerische Fantastik. Also das ist halt wirklich absolut am Boden der Tatsachen. Da merkt man, da ist fast nichts irgendwie willkürlich reingeschrieben oder irgendwelche Charaktere sind da aufgeblasen oder geschmückt worden extra. Und letzten Endes hat man dadurch so eine überrealistische Darstellung am Leben dran, nämlich ohne Happy End oder Masterplan. Und das macht's halt für mich auch mit der Inszenierung, wir haben es in der Review oft genug erwähnt, so greifbar und so realistisch und so nachvollziehbar. Das ist für mich eine der bodenständigsten, aber gleichzeitig tollsten Filmerfahrungen von 2018 ist und natürlich hervorzuheben Elsie Fischer, die das halt super auf die Leinwand bringt und da für mich absolut viele andere, so naiv, wie sie da vielleicht auch teilweise spielen mag, an die Wand spielt, wahrscheinlich noch Großes vorhat und den Film da einfach zu einer großen Bereicherung im Jahr 2018 für mich gemacht hat.
Mhm. Ja, das kam ja in der Episode.
Haben das da ein bisschen durch auch,
Episode 5, wenn mich nicht alles täuscht.
Was hab ich gesagt?
Nein, ich war gerade selber nochmal im Überlegen.
Ach so, ja, Episode 5.
Durchzuzählen.
Auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, bei mir ist er in den Top 20 auf jeden Fall. Ich hatte ja schon meine Kritik im weitesten Sinne, ne, warum man es jetzt nicht in eine Top 3 schaffen kann. Für mich persönlich halt in der Episode auch abgehandelt. Mhm. In allem anderen gebe ich dir aber recht. Ich glaube, vom Regisseur als auch von der Hauptdarstellerin werden wir in Zukunft noch ein bisschen was sehen. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich hoffe auch, ja.
Genau. Und so wie Searching handwerklich halt viel gemacht hat mit den mit der Computerwelt und dir ein bisschen vor Augen führt, unheimlich realitätsnah, wie das mit der Elektronik und im Social Media so passiert. Deswegen musste ich tatsächlich auch, als ich Searching gesehen habe, ein bisschen an Eighth Grade denken, dass da auch eine unheimlich echte Darstellung und so ein bisschen auch ein Lehrbuch für manch einen sein kann, wie Social Media aktuell funktioniert. Mhm. Auch wenn es natürlich eine ganz andere Baustelle ist, fand ich, haben sie da so einen gewissen Teil an Schnittmenge aneinander denken musst.
Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Kann man so stehen lassen.
Ja. Meine Nummer zwei.
Ja, vergib du mal die Silbermedaille.
Und da bringe ich jetzt die Klischees raus. Wer die anderen Episoden kennt, mich kennt.
Aber eine Vorahnung, eine leise.
Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ach so, ja, okay. Nee, doch, das, ja, okay. Mhm.
Ja, Animationsfilm. Mit einem, ja, absolut visionären, bahnbrechenden Tonschnitt. Das ganze Ding ist Kunstwerk. Und als Comic-Liebhaber, unabhängig jetzt von Comic-Verfilmungen, die Bilder dort, ich meine, es hat uns den ikonischsten Shot des Jahres geliefert. Da Spider-Man upside down, in der Luft hängend, ganz großartig, wie sie es geschafft haben, diese visuellen Stile in Bewegung zu gießen, was da an Farben, an Kontrast auf der Leinwand passiert. Ich kam nicht umhin, an Mad Max Fury Road zu denken. Von der ganzen, nicht unbedingt, weil sie irgendwie filmisch irgendwie ähnlich sind, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, da was zu sehen, wo ich schon beim Gucken feststellen musste, dass es was Besonderes ist, was vielleicht noch niemand so in der Form vorher mal probiert hat und halt es bis halt zum Ende durchgezogen ist, hervorragend gemacht ist. Die Story ist charmant, wenn man den Trailer sieht, schüchtert einen vielleicht die ganzen Figuren ein, trotzdem schafft es halt der Film, diese ganzen unterschiedlichen Spider-People unter einen Hut zu bringen, ohne dass man vielleicht auch, wenn man die ganzen Comics nicht gelesen hat, irgendwie überfordert zu sein. Ich fand es einfach, was hat er denn heute mit dem Mikro, der Kollege?
Ich weiß auch nicht, irgendwie passt das heute nicht.
Ich will unbedingt mehr davon sehen. Ich habe ihn in 3D gesehen und ich war streckenweise mit dem, was da auf den Bildern passiert. Ich war einfach überfordert. Ich kann es nicht erwarten, ihn nochmal zu sehen und nochmal zu sehen und nochmal zu sehen, weil es unheimlich viel zu entdecken gibt. Er ist humorvoll. Er hat eine unheimlich charmante Message, die er meiner Meinung nach erfolgreich rüberbringt. Er ist der beste Spider-Man-Film, den wir haben.
Okay.
Und er ist einer der besten Superhelden-Verfilmungen, die es gibt. Und deswegen ist er unheimlich knapp tatsächlich nur auf Platz 2 gelandet.
Kann ich alles bestätigen, wenn ich das abgleiche mit dem, was ich gelesen habe? Denn bei mir ist das Ding noch auf der Watchlist, weil erstens Spider-Man, Superhelden-Dingens, bin ja nicht direkt als allererstes am Start und wo es dann hieß, es wird so ein Spider-Man-Multiverse-Irgendwas-Film, war ich dann eben ein bisschen raus, aber ja, die Kritiken sind vollumfänglich mit Lob. Bin ich mal noch gespannt, kann ich leider nichts zu sagen, vielleicht wäre es bei mir dann noch irgendwo reingerutscht. Never know. Wie gesagt, Bestandsaufnahme, deshalb finde ich es interessant, steht bei mir noch ganz oben im Kurs.
Finale
Grande sogar. Und da werde ich jetzt.
Schock mich.
Soll ich dich schocken?
Ja.
Ja, ich werde auch generell wahrscheinlich wie Moses, ne? Es gibt da die eine Seite, wo jetzt die Heuballen und die schockierten Leute sitzen.
Auf zu labern.
Und rechts die ganzen Leute, die mir Beifall zuwerfen werden. Platz 1 bei mir. Annihilation.
Ja, war schön mit euch heute, ne?
Zu Deutsch, Auslöschung. Film, ne, nicht von Netflix, kam, glaube ich, von Paramount. Hat man gesagt, es ist zu sperrig, das Ding, weg damit. Netflix hat es gekauft und letztes Jahr im März, glaube ich, dann veröffentlicht. Wird kontrovers diskutiert. Manche sagen, Gott, zu komplex, zu inhaltslos, was auch immer. Andere klatschen Beifall und sagen, geilster Scheiß ever. Was ist es? Ganz kurz versucht abzureißen, dafür, dass Platz 1 ist. Ist ein Sci-Fi-Action-Thriller, welcher für mich abseits der üblichen Invasionsgeschichten die übergeordnete Frage nach dem eigenen menschlichen Handeln sowie dem Drang zur Selbstzerstörung aufwirft. Lobend wie auch kritisch kann so der offene Interpretationsspielraum betrachtet werden. Die einen sagen oder fragen sich, lässt Alex Garland, der Regisseur, so viel Raum, weil es ihm an Inhalt mangelt? Oder mag man sagen, das sind die Leute, die jetzt die ganze Zeit die Hände zusammenklatschen, lässt Garland genügend Raum, um das eigene Handeln zu reflektieren und halt einfach, um der Handlung noch ein bisschen mehr Fülle zu geben, ja, wo man selbst einfach die Interpretation mit reinwerfen muss. Und der Film für mich visuell, glaube ich, sind die meisten sich einig, ist er jetzt nicht mega beeindruckend, aber richtig gut gemacht. Hat ja viele gute Ansätze und ist schon sehr schön anzusehen. Kameraarbeit absolut solide. Von dem Cast kann man sich drüber streiten, dass man da 4, 5 absolut labile Frauen in so ein Abenteuer schickt, die alle irgendwie einen Knacks haben und sich deshalb auf so eine Mission begeben. Die Geschichte an sich lädt aber auf jeden Fall zur Diskussion ein, ist also auch so ein Film, der eher in die Richtung geht, der birgt Gesprächsstoff oder Sprengstoff, wie auch immer. Schon alleine der Titel Auslöschung, denkt man, ja klar, die Aliens wollen irgendwie, die da im Film eine Rolle spielen, die Menschheit auslöschen. Im Endeffekt ist es gar nicht so, man kann hineininterpretieren, die Auslöschung ist menschengemacht und eigentlich die Basis der Erzählung, das, was da im Film vorkommt, wirkt eher dagegen. Es wirft andere Fragen auf, bedarf es immer einem Mangel, um glücklich zu sein, war für mich immer so die Geschichte um Natalie Portman oder die anderen weiblichen Charaktere, die zu sehen seien. Und natürlich kann man da noch viele andere Fragen und Diskussionspunkte anstoßen. Ich meine, was wären wir zum Beispiel bereit zu opfern, um die nächste Evolutionsstufe zu erreichen? Wird im Film angedeutet durch die Rolle von Tessa Thompson. Ist man bereit, sich selbst zu opfern für ein größeres, ganzes, kollektives Bewusstsein, de facto vielleicht Unsterblichkeit? Das sind so Sachen, die werden da aufgeworfen. Die machen den Film ganz cool. Wie gesagt, viele Leute zerreißen den und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in den Vergleich gehen, aber ähnlich visuell oder inhaltlich überfordernd für manche. Klar, ich hole es jetzt einfach raus. 2001 von Kubrick schlägt so in die gleiche Kerbe. Ich würde eher ein bisschen runterfahren und sage, Annihilation, also Auslöschung, hat, glaube ich, ein bisschen das gleiche Problem wie Blade Runner damals. Viele haben keinen Bock, ist zu sperrig, vielleicht ein bisschen zu komplex. Ich glaube aber, dass der Film an sich noch ein bisschen reifen wird. Ungeachtet von ein paar Details, die vielleicht wirklich fragwürdig sind, die man vielleicht hätte besser machen können. Aber für mich nach Ex Machina, was Alex Garland als Regiedebüt vorgelegt hat, nach seinen unzähligen Romanen und Drehbüchern, die er geschrieben hat, ein super tolles Teil, was ich mir immer wieder gerne angucke, wo man viel Gesprächsstoff draus ziehen kann. Und deshalb für mich auch ein bisschen überraschend für mich, nachdem ich meine Filme alle sortiert habe nach der Bewertung. Meine Top 1 hat auch nicht die maximale Punktzahl. Also für mich 2018 war immer noch ein bisschen Luft nach oben. Aber Annihilation, meine Nummer 1 2018.
Nicht auf der Liste.
Du überhaupt gar nicht direkt Ablage fehlen, den Papierkorb bei dir? Oder
100%, ja.
Hast du direkt geblockt bei Netflix?
Ja.
Okay, auch Beschwerdebrief und so?
Ja.
Okay.
Handgeschrieben.
Handgeschrieben
Nein,
sogar.
So schlimm ist jetzt nicht, aber ja, also vieles, wie du gesagt hast, ja, was die Kritiker ansprechen, hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte einfach keinen Zugriff. Es war mir zu...
Netflix, da gibt's den.
Es war mir einfach zu artsy.
Ja?
Ja, irgendwie schon. Ja, ich kann den Vergleich mit Blade Runner gut nachvollziehen. Da hatte ich einen Zugang.
Es gibt auch diverse Parallelen, finde ich einfach.
Ja, ist richtig.
Sogar inhaltlich.
Aber auch richtig. Aber tatsächlich, Zeit zum Selbstreflektieren ist schön. Der Plot ist halt fast nicht vorhanden. Ich finde die Prämisse, die Idee dahinter, rein auf einer Handlungsebene erstmal, tatsächlich ganz interessant. Aber mir waren zu viele rational nicht zu erklärende Dinge, die einfach diese Rahmenhandlung schon so für mich persönlich jetzt ad absurdum geführt haben, dass ich mich auf gar keine Seelenfindung einlassen wollte tatsächlich.
Okay.
Wenn du das nachvollziehen kannst.
Ja, nicht umsonst
und das,
so kontrovers
das,
diskutiert.
Genau, und das kulminiert dann auch im Filmfinale, wo ich halt da saß und dachte, Was ist denn los mit euch? Tatsächlich, also da
stirbt der Bär nochmal auf jeden Fall.
Da stirbt einiges. Da war ich raus einfach. Da saß ich da und dachte mir, nee, ich fühlte mich da nicht hintransportiert und deswegen hatte ich auch gar keine große Motivation, mich jetzt damit zu beschäftigen, was er denn nur damit aussagen will. Es war einfach nur so zu viel Kunst, dass es da versucht wurde, mir irgendwie vorzusetzen. Und ich finde halt trotz allem, ja, klar, könnte ich mich damit beschäftigen und dann kann ich sogar deine Argumentation auch so ein Stück weit folgen, ne? Das will ich gar nicht alles abreden, aber ich finde, einen guten Film macht es halt eben aus, dass magenfreundlich irgendwie den Leuten halt ein bisschen vorzusetzen, es halt eben nicht so sperrig zu machen, wie du es halt, du hast ja mehrmals gesagt, ne? Vielleicht waren manche zu sperrig, für dich jetzt nicht, für mich sehr wohl.
Mhm.
Und für mich macht halt so einen perfekten Film halt dann eher aus, dass es halt eben das eine schafft und das andere halt. Dass das im Prinzip der Mainstream abgeholt ist und hier der Obernerd vom Dienst, der dann da seine Doktorarbeit drüber schreiben kann.
Hast du da gerade mit der Hand auf mich gezeigt?
Du bist repräsentativ für alle Nerdwissenschaftler.
Oh, okay.
Der Welt. Hashtag NSRT Podcast.
Platz 1, auch hierzu, der Trailer in der Videobeschreibung.
Ja.
Ich sag nur, auf jeden Fall angucken, was mich besonders oder vor allem auch mitgenommen hat, die Bärenszene.
Die Bärenszene ist abgefahrener Scheiß. Da geht man nicht drum rum. Das ist absoluter.
Eine der Szenen 2018.
Ja, absolut. Da gebe ich dir recht tatsächlich.
Wie sagt man, most disturbing, am verstörendsten.
100%.
Hat am meisten gesessen.
Da finden wir zueinander.
Da finden wir auf jeden Fall zusammen. Ansonsten war mir klar, spaltet die Lager. Vielleicht wird es ja ein bisschen mainstreamiger, was deine Goldmedaille angeht.
Vermutlich. Mein Platz 1, Ronny, ist. Achso, nee, ich dachte, du sagst es mir jetzt bitte.
Achso.
Weil das ist jetzt irgendwie, da brauchst du jetzt keinen Rechenschieber für, glaube ich.
Nee, komm, sag du es selber.
Infinity War.
Was? Wie heißt der?
Dingens. Ja, so ein kleiner Film, Avengers Infinity War.
Avengers Infinity War.
Ja, das ist so ein bisschen so die Pflicht gewesen, den auf Platz 1 zu setzen erstmal und dann zu gucken, wer denn
wie
da
schlagen
versucht.
Sich die anderen
ja,
dagegen.
Wir klettern da so ein bisschen den Berg hoch, gucken wir mal, wer dann vielleicht noch übrig bleibt. Ja, was soll ich sagen? Ist, glaube kommerziell der erfolgreichste Film 2018 gewesen. Das ist, sei aber mal dahingestellt, aber vor allem ist es für mich und ihr kennt mich halt als Comic-Nerd, als Fan von diesem ganzen Marvel Cinematic Universe.
Man hat es ab und zu durchgehört.
Die Kulmination von 18 Filmen, die es vorher gegeben hat, die auf was hingearbeitet haben, dass es in der Filmgeschichte in der Form einfach noch nicht gab. Nämlich, dass es halt einen großen roten Faden gibt, der dich in ein Universum bringt mit einer Fantastrillion an Figuren, vielleicht für die Leute auch zu vielen Figuren, zu monoton, aber immer mit einer Vision im Blick, die immer noch nicht zu Ende ist in Infinity War, weil wir bekommen ja noch einen Teil halt.
Mhm.
Aber
und danach wird es sicherlich auch nicht aufhören. Die ersten Trailer kommen
oder
sind
Fall,
schon da. Das auf keinen
Fall, aber es ist halt großartig, dass jeder einzelne Film ist halt aber Infinity War gibt es nur, weil jeder einzelne Film auf diesem Weg halt erfolgreich genug war, dass jemand gesagt hat, wir buttern da weiter Geld rein. Und das hat ihnen halt die Möglichkeit gegeben, in der Filmgeschichte was zu schaffen, das es in der Form meiner Meinung nach noch nicht gegeben hat. Keine einzige Filmreihe hat diese Menge und hat diesen roten Faden und trotzdem funktioniert fast jeder Film für sich allein genommen auch. In dem Fall, und das ist in Kritik, ist es, glaube ich, nicht so. Infinity War funktioniert nicht, wenn du den Rest gesehen hast oder du bekommst zumindest nicht ansatzweise so viel raus. Du bekommst vielleicht ein nettes Popcorn-Kino, aber das war's dann auch. Aber das ist ja nur die eine Seite, diese total emotionale Seite, aber ganz ein bisschen filmkritisch betrachtet, fand ich unheimlich gut und damit habe ich nicht gerechnet, weil da hatte Marvel immer Probleme mit dem Cinematic Universe, einen coolen Bösewicht zu bringen. Und das haben sie für mich hinbekommen. Er hat unglaublich viel Screentime gehabt, sie haben so einen Background ausgearbeitet, weil er war immer nur der große lila Dude im Hintergrund, im Schatten.
Das goldene Ei, nenne ich es gerne.
Ja, sie haben ihn da ausgearbeitet, finde ich. Dass man so weit gehen könnte zu sagen, ja, ich kann der Argumentation sogar so ein Stück weit folgen, aber wer macht dich halt zu Judge, Jury und Executioner gleichzeitig? Du bist halt verrückt. Bro. Lin. Sorry.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Die Hymne.
Und Er hat der Popkultur, glaube ich, auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte ja auch so ein Stück weit schon den Stempel aufgedrückt. Mit dem Spoiler des Jahres mindestens schon mal, aber halt mit dem Plot-Twist, ja. Egal wie ernst du ihn nehmen kannst oder auch nicht, der jetzt schon so unfassbar oft parodiert wurde, hat Episode 7 Niveau, finde ich. Oder vielleicht noch mehr darüber hinaus. Oder? Wie siehst du das Ende?
Ja, also ich weiß nicht, ob es jeden betrifft, aber klar, vor allem natürlich für die Comic-Marvel-Fans, wie auch immer, aber auch Filmfans an sich, der Twist, die Auflösung, was auch immer, ist natürlich eine Riesennummer. Hat natürlich einen riesigen Impact auf ein, zwei andere Marvel-Filme, die noch danach kamen. Fand ich sehr spannend und auch cool. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal irgendwann angerissen, gerade Black Panther, aber ja, auch vor allem Avengers Infinity War haben für mich die Marvel-Filme jetzt nochmal ein Stück weit wieder mehr sehenswert gemacht, weil ich so die letzten Jahre doch ab und zu wieder meine Probleme hatte.
Die Marvel-Müdigkeit.
Die Marvel-Müdigkeit, vor allem die Avengers-Filme fand ich nicht so prall und die Fortsetzung fand ich meistens auch, konnten nicht ganz das Niveau halten. Also gerade so der erste Thor, der erste Doctor Strange, also mal gucken, wie der zweite wird, oder sowas, fand ich immer tolle Filme, aber die Avengers-Filme konnten es bei mir nie halten.
Die waren ja auch so tatsächlich so ein Stück weit auch schon als, ne, wie ich gesagt habe, Kulmination, hat eine gewisse Fanservice-Rolle.
Genau. Sie hatten natürlich auch ein gewisses Korsett, wo sie dann einfach schon reingedrückt wurden. Ja. Der rote Faden, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, war da. Es ging immer irgendwie um diese Infinity Stones. Aber ich hatte nie von Anfang an das Gefühl, dass man genau wusste, wo man jetzt drauf hinsteuerte. Ja, Thanos war immer irgendwie da. Und war dann auch froh, dass man ihm jetzt in Infinity War endlich auch ein Gesicht gegeben hat, seine Beweggründe aufgezeigt hatte. Jetzt nicht super tiefsinnig und alles, aber
es ist. Nein, aber es ist eine Weiterentwicklung gewesen innerhalb des Marvel-Universums.
Also im Verhältnis eine riesige Weiterentwicklung, auch ein riesiger Charakterzug, den man ihn da angehängt hat. Und das hat es für mich dann auch sehr sehenswert gemacht. Und sowas hat es, glaube ich, nie zuvor gegeben, dass man so unglaublich viele Filme, dieses ganze Set an Darstellern und Charakteren in einen Film gepackt hat, das einigermaßen funktioniert hat oder gut funktioniert hat, und kann das nachvollziehen. Für mich, wie gesagt, so diese Marvel-Spektakelfilme sind bei mir immer so ein bisschen, laufen bei mir immer so außer Konkurrenz an der Seite lang, nicht weil ich sie unerreichbar finde, sondern weil es bei mir eher so ein bisschen Popcorn-Kino ist. Aber gar nicht so abgeschlagen von den Top 10. Ich muss aber sagen, ich fand sogar fast den zweiten Ant-Man, war für mich noch von der Sehenswürdigkeit fast noch ein bisschen mehr, weil die Lockerheit und der Humor mich da einfach noch ein bisschen mehr gecatcht hat.
Ja, dafür sind ja die Ant-Man-Filme dann auch bekannt. Infinity War war jetzt klar, das ist nicht mit Lockerheit und Humor, auch wenn sie es natürlich immer wieder einstreuen, dass es damit nicht punkten wird unbedingt. Ja.
Gehen wir doch nicht ganz im Hass auseinander.
Ach nee, das sowieso nicht, würde ich sagen.
Aber wir haben die Zeit gut überzogen, doch ein bisschen länger geworden. Aber ich glaube, das Special hat es gebraucht vielleicht.
Hat es gebraucht. Ich muss auch tatsächlich, wir können nicht aufhören.
Also wir haben ja fast 20 Filme jetzt gehabt. Also ist klar, dass man da unglaublich jetzt
noch. Ich brauche aber noch zwei mehr.
Du brauchst noch zwei mehr?
Ich brauche noch zwei mehr. Wenn wir jetzt einmal überzogen haben, dann haben wir jetzt auch noch irgendwie 2 Minuten.
Okay. Oh Gott, kommt jetzt irgendwie The Dark Side auf den
Moon? Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendeinen, den du erwähnen möchtest, wo du den Zuschauern den Hinweis gibst, Augen auf bei der Filmwahl?
Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin ja eigentlich ungern jemand, der Filme abstraft, weil natürlich der Aufwand von den ganzen Leuten, die da beteiligt sind, natürlich immer ein bisschen vielleicht schlecht geredet wird.
Am Ende muss ich sowieso sagen, pass auf, wir sagen ja hier nur Augen auf bei der Filmwahl, nicht gucken. Ne? Also wenn ihr euch eine eigene Meinung bilden wollt, guckt den Film auf jeden Fall. Aber ich möchte aus persönlichem Interesse gerne wissen, wo du gesagt hast, vielleicht hast du sogar einen, wo du gesagt hast, habe ich mich übelst drauf gefreut, Trailer war super und dann, boah.
Ja, es gibt 2 Filme, die ich nennen könnte. Fang du noch mit deinem ersten an.
Mile 22. Mit Mark Wahlberg und Aiko Uwe von den Raid-Filmen, wo ich sofort dabei bin, sobald dieser Mensch in einem Film mitspielt. Und das war im Trailer eine coole Nummer auch mit Ronda Rousey, halt Ghost Agenten, Special Agents, die da halt die Sachen machen lässt, die vielleicht nicht unbedingt sanktioniert sind, alles im Geheimen. viel Schießerei, viel Knallpeng und halt auch den Martial Arts Teil abgefackelt mit IQW und Peter Burke hat Regie geführt. Ich fand Deepwater Horizon von ihm ziemlich gut. Deswegen dachte ich mir, das ist wird mindestens eine solide Bank. Vielleicht wird er jetzt nicht alles die Welt aus den Fugen reißen, aber und der war eine Frechheit. Also der war einfach, ich fühlte mich persönlich angegriffen von dem Film. vor allem von dem Ende. Also es war
okay. Kann man da was sagen oder Spoiler?
Spoilern. Ein rotzfreches Setup für einen zweiten Teil.
Oh, okay, das klingt böse, ja.
Und sie verheizen da ein Cast an Namen, die da einen sang- und klanglosen, unspektakulären Tod sterben. IQW bleibt, was seine Martial Arts Fähigkeiten betrifft, komplett blass, was durch eine unangenehmen Tonschnitt passiert. Die Kamera ist permanent zu nah dran, komplett shaky. Ich kann den Action-Szenen überhaupt gar nicht folgen. Das wirkte für mich wie so ein Rough Cut von irgendwas, das cool werden könnte. Und das Potenzial war da, wenn du den Film guckst, denkst du dir, du hast die Leute, du hast offensichtlich das Budget. Der Plot, der war nie wirklich das, wo ich gesagt hätte, wie gesagt, ein unheimlich unbefriedigendes Ende, das halt eigentlich nur, also der Film hätte auch einfach eine halbe Stunde länger gehen können und wir hätten das zu einem runden Ende gebracht. Mhm. Aber nicht dieses, wir versuchen mal da, wenn es genug einspielt, irgendwie den Leuten noch so einen zweiten Teil da aus der Tasche zu ziehen. Deswegen fühlte ich mich persönlich so ein bisschen erregt. Das war, da dachte ich, ich finde es relativ frech gerade von dir, Phil.
Ich habe das Gefühl, dass der Raum sich gerade um 2-3 Grad erhitzt hat. Versuche sich etwas runterzuholen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich hatte es schon mal angedeutet. Für mich, ich hätte mir, glaube ich, nicht unbedingt freiwillig angeschaut, war aber so eine Gruppendynamik, Herdentier, weißt du, wie das ist.
Oh, jetzt weiß ich, was kommt.
Mortal Engines.
Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
Hatte ich in den Trailern schon rausgelesen, dass das wahrscheinlich unbedingt mein Ding ist, von Peter Jackson produziert, von einer seiner Zielinge letzten Endes oder Zöglinge abgedreht.
Wobei man sagen muss, ne, das ist halt die Nummer, womit der Trailer versucht hat zu ziehen, ne? Peter Jackson.
Ja, ich fand's auch interessant von der Story, fand's riesengroß. Handwerklich ist es, glaube ich, visuell, akustisch alles top gemacht, okay. Aber es fängt bei der Story an, die relativ dünn ist. Es sind die Charaktere, du fährst nichts, du bildest keine tiefe Sympathie, Empathie, alles nicht richtig vorhanden bei ihnen. Und du hast wirklich, also durch die Bank weg Charaktere, wo du sagst, ist mir eigentlich gerade egal, was mit denen passiert. Und im Endeffekt, am Ende wird es sogar noch schlimmer, dann kriegst du irgendwie so, finde ich, so einen Matrix Reloaded Vibe, dann kommen plötzlich so richtig cool Kids mit Sonnenbrillen und.
Oh Mann, jetzt habe ich aber schon, so eine morbide Neugier
fast
tatsächlich.
Fast schon Kampfkunst und dann ganz zum Schluss habe ich mich echt an 2012 von Roland Emmerich erinnert. Ihr werdet mir alle, glaube ich, zustimmen, wenn ihr das Ende seht. Also ich habe so mega diesen Vibe gehabt, weil es optisch einfach ein paar Parallelen gibt. Aber der ganze Film war für mich einfach nicht gut. Und mein Schlusslicht
ich wollte gerade sagen, du hast zwei im Gepäck
in meiner Liste. Na, mach du erstmal mit deinem zweiten weiter.
Predator.
Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Das hat mich auch noch nicht so richtig gecatcht und abgeholt, aber
Leute,
versuch's kurz zu machen.
Ja, Regie Shane Black. Ich dachte, er wäre ein richtig geiler Regisseur. Kiss Kiss Bang Bang ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Ganz großartiger Film, hat dann Iron Man 3 gemacht. Der war, wo ich schon dachte, was passiert hier gerade? Und Shane Black hat im Original-Predator-Film mitgespielt. Der war da eine Nebenrolle. Mhm. Und deswegen dachte ich, das könnte was werden. Und der Trailer dachte ich mir schon, und dann hast du gehört, dass das letzte Viertel, das große Finale, komplett neu gedreht wurde nochmal.
Habe ich auch gehört, ja.
Muss nicht ein schlechtes Zeichen sein. War es aber in dem Fall vielleicht.
Man weiß es nicht. Oder?
Das Original ist absoluter Kult, ja. Das wird nicht der smarteste Film, aber Predator gehört halt zu so einem Kult-Action-Potpourri der 80er Jahre, ja, dann kommst du da nicht drum rum.
Wohl oder übel, ja.
Ja, wohl oder übel, sei es drum. Ne? Also ich bin damit groß geworden und habe das gefeiert und habe mich gefreut und halt einfach kein guter Film. Der Plot macht überhaupt keinen Sinn. Der Hauptdarsteller ist ein vielleicht guter Schauspieler, aber was auch immer er da bringt, haut jetzt nicht, mich nicht so richtig um. Wie gesagt, das nicht so besondere, besonders tolle Drehbuch hilft jetzt nicht. Und auch da halt, und das ist so eine typische Hollywood-Krankheit und bei den Marvel-Filmen finde ich es total super, aber es muss nicht immer alles ein Franchise werden halt. Macht halt einfach mal einen Film, der Sinn macht und für sich stehen kann. Ne? Da sind wir nämlich wieder bei den Marvel-Filmen, das kriegen die hin. Auch da wieder halt ein Setup für einen zweiten Teil, den es mit Fingers crossed niemals geben wird halt. Das macht mich fuchtig.
Ich finde es auch ganz schade, weil dieses Predators-Universum auch in Verbindung mit dem Alien-Universum / Prometheus, was man in den letzten Jahren gemacht hat, immer wieder an irgendwelchen...
Das hat gar nichts miteinander zu tun, ne? Nee, nur für dich zur Info, ne? Predators hat damit alles, was überhaupt kommt.
Ja, aber es gibt ja auch die Crossover-Filme und sowas.
Ja.
Irgendwie dieses ganze Konglomerat von dieser Ecke krankt seit Jahren irgendwie an einem richtig guten Durchbruch mal wieder. Finde ich schade, immer wieder zu hören und zu sehen auch. Bei mir nur im kleineren Rahmen, ganz kurz. Über Netflix kam es raus, Martin Freeman in Cargo.
Ja, ich habe den Kurzfilm gesehen, auf dem das basiert. Und war echt gut.
Ich habe auch damals den Kurzfilm gesehen. Ja. Keine Ahnung, was geht der? 10 Minuten. Mhm. Relativ kompakte Handlung. Letzten Endes spielt es auch in einer...
Das war das, was ich mich gefragt habe, als dann der Trailer auf Netflix kam, wo ich dachte, okay, der Kurzfilm macht funktioniert, weil der ist 10 Minuten lang.
Genau.
Ne, die Handlung, wie gießt denn das jetzt in den Spielfilm?
Ja.
Offensichtlich nicht erfolgreich.
Und das musst du erstmal hinkriegen. Ich fand den Kurzfilm auch Bombe.
Ja.
Wie gesagt, Kurzfilm, perfekt, hat da reingepasst. Hab mich genau das gleiche gefragt, wie gießt man das jetzt in den 90 Minuten oder wie lange das Ding geht. Man lest das auf mit dem familiären Background, wo ich alle so sage, hätte funktioniert. Man ist im...
Also nur für zur Info, ich habe ihn noch nicht gesehen, ne?
Australischen Outback zieht so eine Aborigines Ureinwohner-Storyline mit rein.
Oh boy.
So ein bisschen so eine in der Apokalypse dreht einer durch und hält Menschen gefangen. Storyline zieht man da mit rein.
Das ist ein Episodenfilm.
Ist alles so ein bisschen zusammengewurschtelt. Es gab viele Sachen wieder. Geh da nicht rein. Da ist doch was dich gleich beißen wird. Bitte tu es nicht. Und solche komischen, dummen Charakterzüge und wie der Film letzten Endes gemacht ist. Ja.
So Klischee, Schublade auf.
Ja, Klischee nicht unbedingt, aber es ist eine ganz komische Mische, mit der man klarkommen muss, auf die man sich einlassen muss. Und es ist letzten Endes, muss man so sagen, ein Kurzfilm, der wirklich auf 90 Minuten aufgeblasen wurde. Das Feeling, was der Kurzfilm hatte, war perfekt, geht hier absolut flöten. Das Ende, was vor allem auch den Kurzfilm ausgemacht hat. Es tut mir leid, in der Netflix-Variante ist es fast unabsichtlich komisch. Ich dachte, das ist nicht würdig. Das ist dem Kurzfilm nicht würdig.
Okay.
Das war.
Weil tatsächlich habe ich den Kurzfilm gesehen. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ich mag Freeman.
Ja.
Finde ihn super.
Fand ich auch. Auf
und
dem
deswegen ist er auch auf der Liste.
Auf dem
gewesen.
Papier war es für mich eine super coole Info. Vielleicht nimmst du Combo, vielleicht nimmst du den auch anders wahr, aber.
Ja, jetzt. Ja, auf jeden Fall rauskriegen, ja.
Ich will nichts kaputt reden. Aber die beiden Filme, wenn ich jetzt böse sein müsste, waren für mich so Filme, wo ich sage so, nee.
Ja. Ja, und meine, wie gesagt, macht euch da auf jeden Fall im Zweifel, macht euch von allem selber ein Bild.
Ja.
Ne? Meinungen sind immer
willkommen.
Subjektiv und willkommen, sowieso.
Schreibt es in die Kommentare.
Ja, bitte.
Sagt, was wir vergessen haben, was eure Lieblingsfilme waren.
Folgt uns auf Social Media und auf YouTube und auf allen anderen Kanälen, wie wir uns halt haben.
Was für geistlich, diese Geste, die er gerade gemacht hat.
Und ansonsten, auch wenn wir maßlos überzogen haben, aber das war halt diese Top-10-Folge, die musste halt raus.
Ja, komm, ist die zweite Folge, da können wir es uns einfach nochmal erlauben.
Stellt euch mal vor, wir hätten noch die News gebracht und die Trailer. Ah, da sitzen wir morgen noch hier. Von daher, gern geschehen, liebes Publikum.
Ja.
Dass wir uns kurz gehalten haben. Und,
wir hoffen, wir haben die Stimmung nicht runtergezogen. Spult nochmal zurück, guckt euch die Kapitelmarken an. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Top-Filme für mich dieses Jahr, Upgrade, Eighth Grade und Annihilation. Und dann nochmal zum Abschluss.
Searching, Spider-Man Into the Spider-Verse und Avengers Infinity War.
Schreibt auf, macht den Oberarm frei, Edding zur Hand und dann geht ins Kino, kauft euch die Blu-Rays, Video on Demand, was auch immer.
Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, obwohl Ranking, haben wir gesagt, haben nicht so richtig unser Ding ist, fand ich, hat mir das jetzt hier gerade tatsächlich überraschend viel Spaß gemacht.
Ja, es ist auf jeden
Fall. Hat überraschend gut funktioniert. Ja,
das also, auf jeden Fall interessant. Ist
konzeptionell was komplett anderes war, als wir üblicherweise fahren.
Ja.
Mit dem Timing, das kriegen wir nicht so hin, aber ansonsten vielen Dank.
Ja auch.
Bis ansonsten nächste Woche.
Nächste Woche.
So in etwa.
Gibt's wieder News und Trailer. Verdaut erstmal diese Folge. Viel Spaß beim Einschlafen oder was ihr auch gerade macht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten gut. Mal. This conversation can serve no purpose anymore.